Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Seit gestern treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten im französischen Evian. Gestern wurden die Beratungen besonders von der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran dominiert, auch wenn zu den Details dieser Einigung noch einige Fragen offen sind. Die Entwicklungen in Nahost, die dürften den Gipfel auch weiterhin begleiten. Doch heute Vormittag liegt der Fokus unter anderem auf einer anderen Krisenregion, und zwar Russlands Krieg gegen die Ukraine. Frank Capellan beobachtet den G7-Gipfel für uns in Evian. Herr Capellan, Präsident Zelensky ist heute nach Evian gereist. Womit wendet er sich an die G7?
Ja, Zelensky möchte natürlich einen neuen Anlauf versuchen, direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin anzustoßen. Und offenbar hat er damit Erfolg gehabt. Wir haben vor wenigen Minuten die Nachricht erhalten, dass sich der amerikanische Präsident Donald Trump mit Zelensky unterhalten hat. Und Trump hat danach dann erklärt, Russland sollte mit der Ukraine ein Abkommen schließen. Also zumindest ist es gelungen, Trump im Boot zu behalten. Wir hatten ja zuletzt nicht den Eindruck, als interessiere den amerikanischen Präsidenten der Krieg Russlands gegen die Ukraine noch. Und wenn es nun tatsächlich eine Übereinkunft zur Beendigung des Krieges der Vereinigten Staaten mit dem Iran geben sollte, dann könnte die Ukraine wieder in den Blick geraten. Und das zu veranlassen, das anzustoßen, das war eben das große Ziel von Zelensky, der heute Morgen um 9 hier nach Evian, nach Frankreich gekommen ist.
Sie haben Äußerungen von US-Präsident Trump schon angesprochen. Wie haben sich denn darüber hinaus die G7 bisher zum Themenkomplex Ukraine geäußert?
Naja, da haben sich ja die sogenannten E3-Staaten, also der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Emmanuel Macron aus Frankreich und der britische Regierungschef Keir Starmer kürzlich getroffen. Der kommt jetzt übrigens gerade hier vorbei vor dem Tagungszentrum, vor dem Pressezentrum sehe ich gerade Keir Starmer, der zu den Journalisten geht. Der wird sich dann möglicherweise dazu äußern. Also man hat sich in London getroffen, man hatte einen 5-Punkte-Plan präsentiert. Und an dessen Anfang soll eine Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew stehen. Man will die russischen Vermögenswerte weiter eingefroren behalten, so lange, bis die Ukraine für die Schäden des Krieges entschädigt wird. Der Kanzler Friedrich Merz hatte gestern von einem Fenster der Diplomatie gesprochen, das sich nun öffnen könnte. Hat dann aber auch gesagt, das müssen wir alles im Konjunktiv sehen. Ein Problem gibt es, niemand kann wirklich sagen, wer soll für Europa sprechen. Keir Starmer, der jetzt gerade hier in ein Pressezelt vor mir gegangen ist, der gilt als sehr angeschlagen. Gleiches gilt auch für Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Und Donald Tusk beispielsweise, der polnische Premier, war gelinde gesagt sauer darüber, dass die E3 die Verhandlungen mit Blick auf die Ukraine übernommen haben, dass Polen da außen vor geblieben ist. Das ist das alte Problem. Europa ist nicht in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen. Aber man hat klargemacht, man möchte, wenn es denn Verhandlungen geben sollte, angestoßen von Donald Trump mit Wladimir Putin, man möchte dann auf keinen Fall wieder am Katzentisch sitzen.
Sie haben Präsident der USA Donald Trump schon angesprochen, der bei dem Treffen in Evian auch mit dabei ist. Der ist ja im Vorfeld öfter mal wegen kritischen Äußerungen gegenüber den anderen G7-Staaten aufgefallen. Wie wird ihm denn jetzt auf diesem Gipfel begegnet?
Also er wird umgarnt, er wird hofiert, wie wir das öfter erlebt haben, auch vom NATO-Generalsekretär Rutte beispielsweise. Er hat, Sie haben es angedeutet, den Gastgeber Emmanuel Macron oft genug beleidigt, er sei ein Schwächling. Auch den deutschen Bundeskanzler hat er nicht gerade freundlich beurteilt. Er solle mal erst die eigenen Probleme im eigenen Land angehen, bevor er sich einbringen würde mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen in die Ukraine oder mit Blick auf Kritik am Iran-Krieg. Das hat die alle nicht davon abhalten lassen, weiter um die Gunst des amerikanischen Präsidenten zu sorgen. Wir wissen, der Gipfel ist um einen Tag verlegt worden wegen des 80. Geburtstages von Donald Trump. Und der deutsche Bundeskanzler hat heute Morgen ein Geburtstagsgeschenk überreicht an Donald Trump. Ein deutsches Nationaltrikot mit der Aufschrift Trump und mit der Nummer 47 für den 47. Präsidenten der USA. Da wird also mit allen Tricks gearbeitet. Macron hat ihn ja für morgen Abend nach Ende des Gipfels hier in Evian auch ins Schloss Versailles eingeladen. Auch das dürfte ihm gefallen. Man hat hier einen Tagungsort ausgesucht, wo es in der Nähe einen Golfplatz gibt. Also man versucht, den amerikanischen Präsidenten im Boot zu behalten, gnädig zu stimmen, auch mit Blick auf den NATO-Gipfel, der Anfang Juli stattfindet. Und da ist ja das ganz große Anliegen, ein Auseinanderfallen, ein Austreten möglicherweise der Amerikaner aus der NATO abzuwenden. Und das ist eben dann auch wichtig, wieder mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, dass man da die USA auch weiter an der Seite hat.
Frank Capellan über den zweiten Tag des G7-Gipfels im französischen Evian, bei dem heute unter anderem Russlands Krieg gegen die Ukraine Schwerpunkt der Beratungen ist. Und am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Guten Tag, Herr Mangott.
Guten Tag, Frau Puschert.
US-Präsident Trump hat gestern Abend am Rande des G7-Gipfels gesagt, ich glaube, da können wir etwas erreichen. Kommen die stockenden Ukraine-Verhandlungen jetzt also wieder in Gang?
Nun, es ist zumindest so, wenn der Krieg gegen den Iran eingehegt ist, dass zumindest grundsätzlich die Aufmerksamkeit der amerikanischen Diplomatie wieder verfügbar ist für den Ukraine-Konflikt. Andererseits wissen wir noch, dass Marco Rubio vor kurzer Zeit gesagt hat, wir haben kein Interesse mehr am Ende von Gesprächen, die zu nichts führen. Also es ist nicht eindeutig, dass bei Lösung des Iran-Krieges jetzt die Aufmerksamkeit wieder da ist. Es ist vor allem aber warten, ob die USA bereit sind, dem europäischen Drängen nachzugeben, die Europäer wirklich als Verhandlungspartner an den Tisch zu lassen, oder ob die USA dann nicht ihre trilaterale Vorgangsweise fortsetzen, das heißt mit Russland und mit der Ukraine sprechen, zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt. Also es waren von Trump immer wieder Äußerungen zu hören, die Europäer können nicht an den Verhandlungstisch und die russische Seite will die Europäer schon überhaupt nicht am Verhandlungstisch haben.
Sie haben es gesagt, es ist nicht sicher, ob auch mit einer Einigung zum Iran-Krieg die Aufmerksamkeit der USA, des US-Präsidenten tatsächlich jetzt wieder vermehrt auf die Ukraine fallen werden. Hat denn die Ukraine Zeit zu warten, bis der US-Präsident sich wieder mehr für diesen Themenkomplex interessiert?
Nun, im Augenblick ist die Situation an der Front günstig für die Ukraine, weil sie in der Lage ist, den Vormarsch Russlands weitgehend, nicht vollständig, aber weitgehend zu stoppen und vor allem mit ihren Mittelstreckendrohnen den rückwärtigen Raum Russlands anzugreifen und damit die Logistik der russischen Armee deutlich zu stören. Das ist etwas, was jedenfalls von der ukrainischen Seite jetzt sehr stark betont wird, weil Donald Trump ja vor einiger Zeit gesagt habe, dass die Ukraine keine Karten habe. Und nun möchte man von ukrainischer Seite dem amerikanischen Präsidenten klar machen, wir haben wieder Karten, wir sind wieder gestärkt, wir sind gegen die Russen in der Lage, diesen Schaden zuzufügen. Das ist zweifellos der Fall. Aber ich glaube nicht, dass sich Donald Trump davon sonderlich beeindrucken lässt.
Der ukrainische Präsident, der hat sich ja in den vergangenen Wochen wiederholt an die USA gewandt, unter anderem mit Blick auf mehr Unterstützung für die Luftabwehr. Eine substanzielle Rückmeldung, die bleibt bisher von Seiten der USA aus. Wie ist also Ihre Einschätzung? Kann es Zelensky bei diesem G7-Treffen schaffen, zum US-Präsidenten durchzudringen?
Nun, es ist schon ein Erfolg, dass es ein direktes Gespräch gibt zwischen den beiden. Aber die große Forderung der Ukraine nach Luftabwehrraketen des Typs Patriot, die wird sehr wahrscheinlich nicht erfüllt werden, weil die USA haben im Krieg gegen den Iran, aber auch ihre Verbündeten am Golf haben im Krieg gegen den Iran sehr viele dieser Geschosse eingesetzt. Es gibt einen Mangel, was die Nachproduktion betrifft. Und wenn die Produktion in den USA für Patriot-Abfangraketen gesteigert wird, was derzeit eben vorgesehen ist, dann wird sicherlich zuerst die amerikanische Armee damit versorgt, die israelische Armee und die Armeen der Golfverbündeten Staaten. Und da wird die Ukraine lange warten müssen. Und das ist auch die große Achillesferse der Ukraine. Sie ist zwar am Boden relativ deutlich jetzt stärker als noch vor einem halben Jahr, aber sie ist, was die Luftabwehr betrifft, eben ziemlich machtlos. Die Abwehrfähigkeiten für russische Raketen und Marschflugkörper und Drohnen liegt vor allem nur bei etwa 25%. Das heißt, Russland hat hier immer größere Möglichkeiten mit seinen Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern wertvolle ukrainische Ziele zu zerstören. Und da zeichnet sich einfach keine Umkehr ab, da zeichnet sich keine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr ab, zumindest nicht durch die Amerikaner.
Der französische Präsident Macron, der hat am Rande des G7-Treffens gesagt, er wolle Trump überzeugen, den Druck auf Russland zu erhöhen. Welche Chancen haben denn die Europäer, auf Trump einzuwirken?
Nun, die Beziehungen zwischen den Europäern, so sehr sie Trump auch hofieren, sind sehr schlecht, zumindest zwischen den E3 und Donald Trump. Ob man Donald Trump hier bewegen könnte, durch neue Sanktionen Russlands Führung unter Druck zu setzen, das wird man sehen. Es ist jedenfalls im Kongress der Vereinigten Staaten eine große Bemühung, da die Sanktionen zu verstärken. Man hat vor zwei Wochen im Repräsentantenhaus des Kongresses einen Beschluss gefasst über eine Verschärfung der Sanktionen. Mal sehen, ob das im Senat durchkommt. Aber selbst wenn es im Senat durchkommt, ist die große Frage, ob Donald Trump das nicht mit einem Veto belegen wird. Und das wird der Kongress nicht in der Lage sein zu überstimmen. Also ich wäre eher skeptisch, ob von Seiten der USA wirklich scharfe neue Sanktionen kommen. In der Lage wären die USA aber jedenfalls, Russland stark unter Druck zu setzen. Nur sie wollen von dieser Möglichkeit, die sie haben, offensichtlich bislang und bis auf Weiteres keinen Gebrauch machen.
Bleiben wir noch weiter bei der Rolle der Europäer. Die sind ja bei direkten Gesprächen bisher außen vor geblieben, wollen aber offenbar jetzt bei dem G7-Gipfel gegenüber den USA einfordern, stärker in die Verhandlungen mit einbezogen zu werden. Wie dürfte der US-Präsident auf diese Forderung reagieren?
Ich glaube eher skeptisch, vor allem weil die US-Seite auch weiß, dass die russische Führung jegliche Gespräche mit den Europäern über den Ukraine-Krieg ablehnt. Es ist zwar so, dass Putin am 9. Mai gesagt hat, er sei offen für Gespräche mit den Europäern. Nicht ganz klar ist, ob das ernst gemeint war oder nicht. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, mit den Europäern wird er nicht über den Ukraine-Krieg sprechen, weil die Europäer hier Kriegspartei seien und kein neutraler Vermittler. Das heißt, von russischer Seite wird es völlig unerwünscht sein, die Europäer am Tisch zu haben. Und die Skepsis Donald Trumps gegenüber den Europäern in vielen Dimensionen wird da zusammenspielen mit der russischen Ablehnung. Also ich wäre sehr überrascht, wenn wir sogenannte quadrilaterale Gespräche haben werden, Russland, Ukraine, USA und Europa.
Dann blicken wir zum Abschluss noch auf die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine, die gestern wieder an Fahrt aufgenommen haben, gestern begonnen haben. Die Ukraine drängt bei dem Beitrittsprozess auf Tempo. Viele Beobachter bezweifeln aber, dass sich dieser aufwendige Prozess tatsächlich innerhalb weniger Jahre über die Bühne bringen lässt. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich habe da auch große Zweifel. Es ist in der Europäischen Union einfach so, dass die große Mehrheit der Staaten noch immer an dem traditionellen Ansatz festhält, dass ein Beitritt zur Europäischen Union leistungsgebunden sein soll. Das heißt, dass ein Beitrittswerber in der Lage ist, den Rechtsbestand der Europäischen Union zu übernehmen und auch in der Lage ist, für demokratische Institutionen, für Rechtsstaatlichkeit und für den Kampf gegen Korruption einzustehen und dieses durchzuführen. Und das wird für die Ukraine noch lange dauern. Man hat gerade jetzt einmal einen Cluster aufgemacht, den Cluster sozusagen für Grundlagen, wo es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht. Es gibt aber 7 Cluster und insgesamt 33 Verhandlungskapitel. Das alles abzuarbeiten wird dauern und man wird schon im Hinblick auf die Balkanstaaten, die zum Teil seit Jahrzehnten auf einen Beitritt zur Europäischen Union warten, nicht sagen können, für die Ukraine gibt es einen Sonderweg, gibt es eine Fast-Track-Möglichkeit der Europäischen Union beizutreten. Also ich denke, bei allem Optimismus, den man auf ukrainischer Seite hat und auch bei den Forderungen, die man stellt, ist die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union schon noch eine gewisse Zeit weg.
Sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, über den G7-Gipfel in Evian, bei dem heute die Ukraine im Vordergrund steht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Mangott.
Sehr gerne.